Alpes Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und ich analysiere auch heute wieder mit dem Wintersportchef von Chiemgau 24 mit dem Tobias Ruf. Servus Tobias.
Servus und Konnichiwa, Lukas. Konnichiwa, nicht viel wahr.
Ja, bevor wir über das Skifahren reden und über Japan reden und über die Schweiz. Schweiz ist eh schon ein gutes Stichwort. Letzte Woche habe ich dich gefragt, ob die Österreicher oder die Schweizer mehr Medaillen bei der Biathlon-WM machen werden. Und ich erwähne das natürlich deshalb, weil Österreich ja eine Medaille gemacht hat und die Schweizer, soviel ich weiß, keine, oder?
Da bist du richtig informiert und es überrascht mich nicht, dass du das nicht vergessen hast. Also Glückwunsch, Dominik Landertinger hat für Österreich hier die Kohlen aus dem Feuer geholt und eine Einzelmedaille bei den Herren geholt. Das haben wir Deutschen nicht geschafft.
Ciao, ciao. Wir werden jetzt eh extrem viel Zeit mit Schweizer Erfolgen verbringen.
Ja, das stimmt.
Wollte ich das noch ganz kurz ansprechen. Das war eine schöne Geschichte. Ich habe das auch bei Spox miterlebt. Sehr cooler Erfolg. Aber auch beim Skifahren gab es Erfolge für die Österreicher, für die Österreicherinnen. Ja, Teilerfolge. Die werden nur ein bisschen gemindert dadurch, dass jeweils Schweizerinnen schneller waren. Fangen wir an mit den Rennen von Grand-Montana. Da waren zwei Abfahrten am Freitag und am Samstag wurden dort ausgetragen und beide Male hat Lara Gut-Bechrami zugeschlagen. Sie ist also zurück. Zwei Jahre ist es her, seitdem sie das letzte Mal im Weltcuprennen gewonnen hat und jetzt gleich innerhalb von 24 Stunden zweimal gewonnen. So schnell kann es gehen. Und jeweils auf dem zweiten Platz Corinne Suter, die damit auch die Weltcup-Wertung in der Abfahrt für sich entschieden hat und die Kristallkugel schon gesichert hat. Aber auf Platz 3 jeweils eine Österreicherin gelandet. Am Freitag in der ersten Abfahrt war das Stefanie Venier und in der zweiten Abfahrt war es Nina Ortlieb, die zum ersten Mal in ihrer Karriere aufs Podest gefahren ist. Tobias, reden wir zuerst über die Lara Gut-Bechrami, die da sehr lange jetzt, wie gesagt, zwei Jahre lang wirklich ein bisschen gehadert hat. Sie hat ja dann auch sehr viel Kritik einstecken müssen von den Medien, weil sie da auch ein eigenes Team um sich herum hat, so ein Einzelteam, das ja immer beliebter wird in dem Weltcup. Marcel Hirsch hat es vorgemacht, Petra Vlhová, Michaela Schifrin, das sind alles Fahrerinnen, die so ein Einzelteam um sich herum aufgebaut haben. Lara Gut eben auch früh damit begonnen und jetzt wurde sie ja nach langer Zeit mal wieder dafür belohnt für ihren Aufwand, den sie betreibt.
Ja, gut, besser Bechrami, sage ich nur. Also, wow, stark. Sie hat ja wirklich gute Ansätze schon gezeigt im Laufe der Saison. Sie ist dann tatsächlich auch so langsam wieder in die Regionen gefahren, die man von ihr kannte und die sie natürlich auch an sich selbst erwartet. Ja, und dass dann in Bansko zum Beispiel der Podiumsplatz für sie dann auch mal wieder drinnen war, das waren schon so ein bisschen die ersten Vorboten zu dem, was wir jetzt dann in Crans-Montana gesehen haben. Und ja, furios. Also sie hat die Gunst der Stunde da genutzt. Sie fühlt sich da wirklich wohl. Und wir hatten ja zwei Abfahrten, weil diese abgesagte Abfahrt aus Rosa Kutor eben nachgeholt wurde. Und ja, wenn du auf einer Piste gut zurechtkommst und da dann gleich zwei Möglichkeiten hast und dann auch mal so einen Lauf entwickelst, und so zu einem alten Selbstvertrauen wieder findet, sieht man im Sport ja immer wieder, wenn früher sehr erfolgreiche Sportler eine lange Durststrecke haben und dann platzt so dieser viel zitierte Knoten. Und der scheint bei ihr jetzt aufgegangen zu sein. Und die gesamte positive Tendenz, die wir die Saison über jetzt bei ihr schon wieder gesehen haben, ja, dass sie doch wieder in die richtige Richtung tendiert und da auch geht, hat sie jetzt voll und ganz bestätigt. Und das waren zwei extrem starke Auftritte. Und ja, war sehr emotional. Sie hat sich dann natürlich auch bei der Familie, bei ihrem Ehemann bedankt und hat auch die Teamkolleginnen und das ganze Team drumherum, auch die Trainer, da wo es ja viele Diskussionen dann auch immer gab, weil du es hast ja angesprochen, ob sie da so ihre Ego-Schiene fährt. Und dann gab es auch Bilder, wie sie dann von allen, was man ja nach einem erfolgreichen Alpinrennen so macht, dass sich das ganze Team zum Siegerfoto versammelt und die Athletin dann auf die Schultern genommen wird. Und ich glaube, dass das natürlich Momente sind, die ganz, ganz besonders für sie sind. Und ja, man kann zu ihr stehen, wie man will, aber aus sportlicher Sicht ist das eine tolle Geschichte, die jetzt gelaufen ist. Und ich stand ihr auch immer skeptisch gegenüber, tue es teilweise heute auch noch, obwohl ich natürlich nicht drinnen stecke und da diese ganzen Insider-Informationen nicht habe, aber wenn solche Geschichten aufkommen, muss ja immer eine Kernsubstanz an Wahrheit mit dabei sein. Das macht mich immer skeptisch, aber ich habe mich auch für sie sehr gefreut. Und ja, du, sie hat jetzt diese zwei Siege geholt. Das wird ihr Auftrieb geben für die Rennen, die noch kommen. Sie ist Siebte im Gesamtweltcup inzwischen. Und ja, sie trägt dazu bei, dass die Schweiz wirklich, also Nationencup, ich glaube, den kannst du, und so schnell mache ich dir deine Biathlon-WM-Medaille wieder madig, Lukas. Aber den Nationencup, den kannst du langsam in deinem Schreibtisch in die unterste Schublade reinpacken, weil den wirst du nicht mehr rausholen. Und ja, Corinne Sutter ist Vierte im Gesamtweltcup, Wendy Holdener Sechste, Lara Gutberami Siebter, Michelle Gesine ist Achte. Ich sehe keine Österreicherin in den Top Ten in der Gesamtwertung. Also wir haben hier wirklich ein super starkes Team und sie ist voll drin in dem Team. Das wird ihr sicher auch natürlich auch helfen, wenn du ein Team hast, das für die Schweiz entsprechend auch Erfolge einfährt und dass sich auch alles nicht immer nur auf sie da fokussiert und fixiert bei den Damen mit der Vorgeschichte, die wir kennen. Ich habe jetzt lange ausgeholt, aber ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren um diese ganze Geschichte Lara Gutberami und ihre Wiederauferstehung. Klingt zu episch, aber das war schon ein großes Wochenende, das sie dahin gelegt hat.
Sie ist zurück ganz, ganz oben. Es waren ihre Weltcupsiege Nummer 25 und 26 und damit ist sie auch wirklich, eigentlich grundsätzlich eine der größten Skifahrerinnen aller Zeiten eigentlich. Und es hat 39 Jahre lang gedauert, bis eine Schweizerin eine Abfahrt in Crans-Montana gewinnt und dann gleich natürlich zweimal innerhalb von 24 Stunden. Schöne Geschichte, vor allem für die Schweizer Fans natürlich dort, die sich das ja kaum besser ausmalen haben können. Es war auch so, dass Lara Gutberami da sich ein bisschen bedanken hat müssen, auch bei den Organisatoren, beim ganzen Team rund um die Rennen in Crans-Montana, denn sie hatte die Startnummer 18 und es war wie im letzten Jahr schon, wir erinnern uns zurück, auch damals schon extrem warme Temperaturen. Diesmal waren es ja im zweistelligen Plusgrade-Bereich und darunter hat natürlich die Piste gewissermaßen gelitten, aber das Rutschkommando war wirklich sehr umfangreich, es wurde sehr viel mit Salz gearbeitet. Und das hat dazu beigetragen, dass die Piste trotz der hohen Temperaturen, trotz dieser wirklich frühlingshaften Bedingungen noch immer tipptopp war eigentlich, auch zum Schluss hin mit der Startnummer 18. Und da hat sie am Freitag gleich einmal 8 Zehntel herausgefahren auf Corinne Sutter, die Zweite wurde. Also da hat sie wirklich dominiert. Und im Vergleich zum letzten Jahr, da eben mit diesen warmen Temperaturen, hat sie dann auch diese Probleme mit der Zeitmessung gegeben. Das war also dieses Jahr überhaupt kein Thema. Da hat alles gepasst.
Wir hatten heute beim Geschwindigkeitsmesspunkt, heute wir nehmen am Sonntag auf in der alpinen Kombination, da hat stellenweise was nicht gestimmt. Also ich habe die Übertragung in der ARD gesehen und der Kommentator Bernd Schmelzer hat auch gesagt, da wurden an den im Super-G, an den wirklich steilen Passagen wurden da Geschwindigkeiten von 72 km/h angezeigt. Konnte nicht stimmen.
Gut, dass du das erwähnst. Das kommt ja immer wieder mal vor. Wir haben auch da in Saalbach zuletzt darüber geredet, dass die teilweise auch nicht ideal positioniert sind. Also diese Geschwindigkeitsanzeigen. Ja, guter Punkt.
Aber das kann man verschmerzen. Also es ist eine andere Geschichte, als wir es da hatten mit der Zeitmessung.
Genau, wollte gerade sagen, solange die Zeit am Schluss stimmt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gut, lassen wir Lara Gutbrechami selbst zu Wort kommen. Wie hat sie die ganze Entwicklung im Verlauf der Saison bis jetzt gesehen und die eben jetzt in diesen 2 Siegen gemündet hat?
Es ist einfach, wie gesagt, dann viele Wochen, dass ich immer das Gleiche wiederholt, dass es nicht viel fehlt, dass ich ein gutes Gefühl habe, aber dass ich noch nicht in der Lage war, von oben bis unten das Herz zu bringen, was ich auch will. Und heute ist es endlich wieder einmal leicht gewesen. Ich habe nicht überlegt, ich habe nichts gesucht. Es ist halt wieder instinktiv gekommen und es ist nicht an einem Meter zu viel nach links oder nach rechts meine Position auf dem Ski, ob ich das Aussenski spüre oder nicht. Es war einfach frei gewesen und das ist am Ende immer der schnellste Weg im Ziel. Wie ich immer wieder gesagt habe, ich suche den Instinkt, das einfache Skifahren, das Gefühl und das ist mir heute gelungen und ich suche das für morgen. Ich probiere das mitzunehmen, dass ich mich wieder traue, noch frecher zu fahren, vielleicht noch 2 Meter mehr in die Position zu fahren und dass ich wieder mit den Schnellen mithalten kann.
Lara Gutbrechami traut sich also wieder, frecher zu fahren und das hat ihr 2 Weltcupsiege an nur einem Weltcup-Wochenende eingebracht. Am Freitag eben noch 8 Zehntel vorne, am Samstag war es dann extrem knapp, nämlich die Top 3 innerhalb von nur 500stel Sekunden gelegen. Corinne Sutter, die Zweitplatzierte, die bis zur letzten Zwischenzeit noch vorne war, dann 200stel musste sie sich geschlagen geben. Nino Ortlieb auf Platz 3 eben nur 500stel zurück. Aber Corinne Sutter, diese 2 zweite Plätze über dieses Wochenende, die haben ihm ausgereicht, dass sie sich die Kugel im Abfahrtsweltcup gesichert hat. Wir haben nämlich jetzt nur mehr ein Rennen ausstehend im Abfahrtsweltcup und sie hat schon 155 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte, auf Ester Ledecka.
Ist der erste Abfahrtsweltcup-Sieg der Sieg im Abfahrtsweltcup einer Schweizerin seit 1991, seit Chantal Bournissen. Die hat das 1991 geschafft. Also das
für so eine große Skination.
Das hebt den Stellenwert aber gescheit nach oben. Also, absolut, herzlichen Glückwunsch. Tolle Saison auch von Corinne Sutter. Also muss man wirklich sagen, das war eine ganz stabile und eine ganz konstante Nummer, die sie da abgeliefert hat. Und sie ist da die verdiente Siegerin dieser kleinen Kugel.
Wir haben unsere Kolleginnen von Ski Online waren sehr fleißig, waren in Crans-Montana vor Ort und wir haben auch von Corinne Sutter eine Reaktion von ihr, wie sie den Gewinn im Abfahrtsweltcup sieht. Man hört zwar, anscheinend waren einige Flugzeuge unterwegs nach dem Rennen in Crans-Montana, aber man hört sie, glaube ich, trotzdem ganz gut. Corinne Sutter nach dem Gewinn im Abfahrtsweltcup.
Yeah, it's unbelievable. I think I can't. Yeah, I don't realize it at the moment. I think there are so many people, and I'm just happy to celebrate it with my family and friends now who were watching today and cheering for me. Also, the pressure is away from me now, so I can sleep a little bit more now. Yeah, I think it needs a lot. I have a really good team around me now, and also my family always helps me when I'm not okay. And yeah, there are a lot of things which I made a step forward, I think. For example, with my training, my summer training was better. We work more with my coaches. It was 1-to-1, and so I did also a good job with them and also a lot of work with my head.
Ja, also Mentaltraining hat Corinne Sutter auch geholfen, das sagt sie, das hört man ja jetzt auch immer öfter im Weltcup, dass sich viele Athleten, Athletinnen, Mentaltrainer noch zur Hilfe holen und es hat eben gereicht für die Abfahrtskugel und was man auch bedenken muss, es ist dieses Double in den Speed-Disziplinen durchaus möglich, denn auch im Super-G führt Corinne Sutter, da haben wir 5 von 7 Rennen bis jetzt gefahren und da führt sie mit ca. 40 Punkten Vorsprung auf Federica Brignone. Also da wäre sogar Historisches möglich für Corinne Sutter. Wir werden sehen in den letzten verbleibenden Wochen des Weltcups. 2 Rennen haben wir eben, wie gesagt, da noch im Super-G ausstehend. Gut, ich würde noch gern die Österreicherinnen jetzt ein bisschen detaillierter ansprechen.
Gerne.
Stefanie Venier, die am Freitag Dritte geworden ist. Die hat auch in erster Linie diese guten Bedingungen herausgestrichen, obwohl es eben so warm war. Sie war sehr erleichtert über dieses Podest. Sie hat es ja schon einmal geschafft in dieser Saison in Lake Louise. Und dann ist es auch sehr holprig gewesen, diese ganze Saison bis hierhin. Und jetzt war eben die Erleichterung doch recht groß, dass sie es doch wieder in die Top 3 geschafft hat. Geschafft hat das Nina Ortlieb, die wir auch wirklich schon in den letzten Wochen öfter erwähnt haben, die wirklich aus der zweiten Reihe sich jetzt konstant hochgearbeitet hat im Verlauf der Saison und die jetzt auch zum ersten Mal aufs Podest gefahren ist. Sie hat gesagt, sie hat das Rennen ein bisschen taktisch angelegt. Sie hat ja die Trainingsbestzeit im einzigen Abfahrtstraining unter der Woche hingelegt und dann ist sie einige Sektionen ja ein bisschen taktisch gefahren, ein bisschen Tempo rausgenommen und was eben auch auffallend ist, ist, dass sie eben mit Startnummer 20 gekommen ist in dieser Abfahrt am Samstag und eben auch hier waren die Bedingungen noch gut genug für diese Top-Zeit und für diesen dritten Platz. Und was recht interessant ist bei Nina Ortlieb ist, dass sie ja in den letzten Jahren im Europacup aktiver war, dass sie ja noch gar nicht so lange regelmäßig Weltcuprennen bestreitet und das hat ihr in diesem Fall geholfen, denn Grandmontana hat eben auch Rennen im Europacup ausgetragen, Abfahrten dort ausgetragen und da hat sie die Piste sehr gut gekannt und das hat sie sich in diesem Fall auch zu ihrem Vorteil gemacht. Abgesehen von diesen zwei Podestplätzen gibt es natürlich noch immer ein bisschen eine Kehrseite, würde ich sagen. Wir haben da zum Beispiel Nicole Schmidhofer, die am Samstag Siebte geworden ist zum Beispiel. Die kommt auch noch nicht zurecht in diese Form, in der wir sie in der letzten Saison gesehen haben. Ramona Siebenhofer fällt mir da auch ein, die eben auch diese Top-Resultate nicht abliefern kann. Also es gibt hier nach wie vor dieses Gefälle im ÖSV-Team, auch wenn wir jetzt da zwei Podestplätze vom ÖSV-Team gesehen haben, sind einige Mitglieder von dieser Mannschaft trotzdem nicht restlos zufrieden, sage ich jetzt einmal.
Ja, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Also sechster Platz, siebter Platz, dritter Platz, zwölfter Platz. Da kannst du mal deinen Blick nach Westen richten. Da gibt es eine Nation, die würde das gerne so mitnehmen, mein Lieber.
Das glaube ich gerne. Wie ist es denn dem deutschen Team gegangen, so in diesen zwei Abfahrten?
Nicht gut, nicht gut. Also wir haben einen 22. und einen 23. Platz von Kira Weidle. Sie kommt nicht so ganz zurecht mit dem Hang in Grandmontana. Sie hat es auch nach dem Rennen gesagt, es waren auch gute Passagen dabei, aber es waren Fehler dabei. Insgesamt war die Fahrt nicht stimmig und sie hat selber gesagt, es gibt Strecken, die ihr deutlich besser liegen und so ganz wohl fühlt sie sich hier noch nicht. Und sie sagt trotzdem, okay, sie will auf Sicht in Zukunft, auch im Abfahrts-Weltcup, also im Disziplin-Weltcup, will sie da vorne weiter vorne mit reinfahren und dann kann das nicht sein, dass sie Strecken hat, also sagt sie jetzt selber, das bin jetzt nicht ich, der das analysiert, sondern das sind im Endeffekt ihre Aussagen, dann sagt sie selber, ja, dann kann es auch nicht sein, dass es Strecken gibt, auf denen sie leistungsmäßig so abfällt, ja, weil 22., 23. Platz, wir wissen alle, was Kira Weidle kann und dass sie da wirklich besser ist. So ganz will es in der Saison nicht laufen. Ja, also es ist ja jetzt kein Phänomen, das wir nur in Grandmontana haben. Die Saison läuft nicht so, wie sie sich das selber auch erhofft und erwünscht hat. Wir wissen alle um die Probleme in der Vorbereitung mit dem frühzeitigen Aus, auch im Trainingslager in Chile, wo sie früher dann zurückfahren musste und die Verletzungsprobleme, die sie hatte. Aber wenn wir uns jetzt die reinen Zahlen anschauen, sie war letztes Jahr Fünfte im Abfahrtsweltcup, und steht heuer auf dem 13. Platz. Und das ist schon, boah, ein großer Unterschied. Und sie wollte aufs Podest fahren, hat sie mir erzählt vor der Saison, sie hat so ein bisschen geliebäugelt mit ihrem ersten Weltcup-Sieg, davon ist sie weit entfernt in dieser Saison. Und ja, aber mei, Kira Weidel ist 23 Jahre alt, also über was reden wir hier? Und so schnell wie der Stern aufging letztes Jahr, so langsamer entwickelt sich es halt jetzt entsprechend auch und hoffen wir, dass sie jetzt die Saison ordentlich zu Ende fährt, vielleicht in Richtung Cortina beim Saisonfinale nochmal ein, zwei positive Akzente setzen kann. Wir erinnern uns letztes Jahr Viktoria Rebensburg, die dann im Saisonfinale auch noch wirklich tolle Ergebnisse erzielt hat und diesen Schwung dann auch mitgenommen hat, verletzungsfrei durch den Sommer gekommen ist. Und wenn Weidle das gelingt, sie zeigt ja die Ansätze und sie zeigt ja, dass sie es kann. Und da müssen wir jetzt einfach die Zeit ihr geben und da müssen wir geduldig sein, weil ja, sie ist letztlich auch die Einzige, die uns da noch was rausholen kann. Für mich, also auch perspektivisch gesehen, wenn ich jetzt sehe, dass Patricia Dorsch 31. wurde, Veronique Ronek nicht ins Ziel gekommen ist, die Michi Wenig nicht ins Ziel gekommen ist und die sind halt auch schon deutlich älter, als es eine Kira Weidle ist. Und Samstag dann sind sie immerhin in die Punkte gefahren, also da ist Patricia Dorsch 27. geworden, die Michael Wenig 29. Aber boah, ob da nochmal der Knoten so ganz so aufgeht, dass es ganz nach vorne reicht, weiß ich nicht. Ich lasse mich gerne des Besseren überraschen und ist in den Speed-Disziplinen natürlich auch immer noch möglich, ja, keine Frage. Aber die große Hoffnung ist da, Kira Weidle, und man merkt jetzt natürlich umso deutlicher und krasser, welchen Stellenwert Viktoria Rebensburg hat in dieser Mannschaft und wie sehr sie dem deutschen Team da abgeht und dass sie da sehr viel kaschiert hat in den letzten Jahren. Und ja, jetzt muss man schauen, wie man ohne die Vicky zurechtkommt. Das macht es für die anderen natürlich nicht leichter, wenn du nämlich medial, ist im Sport ja immer so, wenn du einen hast, der da vorne liefert und der regelmäßig dir mal einen Sieg holt, mal Podestplätze einfährt und die Ergebnisse entsprechend hinlegt, ist der Druck vom Skiverband und von der Öffentlichkeit schon erstmal geringer. Und ja, jetzt ist halt das große Zugpferd weg und jetzt müssen wir schauen, was dahinter passiert. Und da, ja, ich habe ja die Positionen vorgelesen. Unter den Top 20 waren wir da nicht, gell?
Ich will jetzt noch einmal kurz abschließend über diese zwei Abfahrten sprechen. Grundsätzlich waren das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gute Rennen. Das hat im Fernsehen irrsinnig gut auch ausgesehen. Es war guter Sport aus meiner Sicht. Kromontana bewirbt sich ja für diese WM 2025. Das war jetzt eben der dritte Bewerber innerhalb von kürzester Zeit, wo wir Weltcuprennen gesehen haben. Die haben das ja auch relativ oft Werbung dafür gemacht, dass sie sich bewerben. Das hat man ja auf der Strecke verteilt auch recht oft gesehen. Und na gut, sie haben natürlich auch wirklich Glück gehabt mit dem Wetter im Sinne von, dass es für die TV-Bilder sehr gut war, dass es da Sonnenschein gegeben hat. Aber grundsätzlich gefällt mir auch diese Abfahrt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wirklich anspruchsvoll. Eine Fahrzeit von 1,30 herum. Das ist wirklich, glaube ich, eines Weltcups definitiv sehr würdig und einer der besseren Abfahrten, wie ich finde, in dem ganzen Kalender, in der ganzen Saison. Dass sie aber auch wirklich ja, gefährlich ist oder anspruchsvoll ist, das hat uns Petra Vlhová erzählt, die am Freitag Vierte geworden ist, erneut ein wirklich sehr, sehr beachtliches Resultat dafür, dass sie noch wirklich nicht viele Weltcup-Abfahrten hinter sich hat. Sie hat uns erklärt, was diese Abfahrt von Grandmontana auch ja, so knifflig macht.
Hier Jumps, they are quite difficult because you have to turn and then you have jump. Then you have to be really stable. And this is like I have to train a bit all jump because I'm not so perfect. So it's like this, but here I like it because it's sunny and good conditions. So it's good.
Petra Vlhová spricht von diesen Sprüngen, die in Grandmontana sehr, ja, diffizil gesetzt sind, weil sie eben auch in Kurven drinnen beziehungsweise kurz nach Kurven eingesetzt sind. Das macht es sehr schwierig, vor allem für Läuferinnen, die ja, das noch nicht so oft trainiert haben oder gefahren sind. Bei Petra Vlhova gibt es dann tatsächlich, das haben uns die Kolleginnen auch vor Ort dann berichtet, leichte Verletzungssorgen. Sie hat nämlich nach der zweiten Abfahrt, da ist sie dann 14. geworden am Samstag, ja, da hatte sie leichte Knieschmerzen nach der zweiten Abfahrt. Sie war dann sogar im Spital, hat sich das anschauen lassen. Die Diagnose hat nichts Auffälliges vermuten lassen, hat sozusagen nichts gefunden, aber die Schmerzen waren trotzdem da. Sie hat sich dann gesagt, okay, Zähne zusammenbeißen einmal an diesem Wochenende, mal schauen, ob das sich in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickelt. Aber sie ist dann auch am Sonntag am Start gewesen und das ist jetzt die Überleitung zum dritten Rennen, zur Kombination am Sonntag. Dort ist nämlich Petra Vlhova auf Siegkurs gewesen im Slalom dann. Sie hat einen guten Super-G hingelegt, ist aber dann im Slalom eingefädelt, war eben wie gesagt auf Kurs zur neuen Bestzeit und ist dort dann ausgeschieden in einer Haarnadel. Den Sieg hat sich gesichert Federica Brignone, die ist ja wirklich die Königin von Crans-Montana, vor allem was die Kombination betrifft, hat jetzt die letzten drei Kombinationen dort gewonnen und hat sich mit diesem Sieg, Tobias, auch die Führung im Gesamtweltcup gesichert. Was bedeutet denn das jetzt für den Rest der Saison? Wie können wir das einordnen, hat sie da wirklich die Chancen drauf, diese große Kristallkugel zu gewinnen?
Ja, total, total. Also die Chance ist riesig und klar, es hängt natürlich immer noch davon ab. Sie hat 1298 Punkte, Mikaela Shiffrin 1225 Punkte, Petra Vlhova 1139 Punkte. Die Viertplatzierte, Corinne Sutter, hat 777. Also, wir sehen ein Riesenloch da vorne mit rein. Wir alle wissen, wenn der tragische Tod von Mikaela Shiffrins Vater nicht passiert wäre und sie regulär im Weltcup weitergefahren wäre, würden wir über dieses Thema jetzt nicht sprechen. Dann wäre Mikaela Shiffrin deutlich vorne. Aber es ist Sport und ob es Verletzungen sind oder ob es dann private Punkte sind, es kommt immer vor, dass auch die besten Athleten pausieren müssen oder pausieren wollen. Und dann muss natürlich auch jemand da sein, der genau in diese Lücke reingeht. Und wir haben vor der Saison ja gesprochen, wenn jemand Mikaela Shiffrin gefährlich werden kann, dann ist es Petra Vlhova. Aber die Federica Brignone, die fährt einfach die Saison ihres Lebens. So, und wir haben es hier schon öfter erwähnt, ja, dass sie im Abfahrtsweltcup Dritte ist, dass sie im Riesenslalom-Weltcup Erste ist, dass sie im Super-G-Weltcup Zweite ist, dass sie im Kombinationsweltcup Erste ist. Das zeigt ja, was für eine unheimliche Klasse und Konstanz sie hat. Und deswegen ist das natürlich jetzt eine richtige Ansage in Richtung Gesamtweltcup. Wir wissen nicht, was und wann und wie Mikaela Shiffrin zurückkommt. Darüber soll nicht spekuliert werden. Daran wollen wir uns auch nicht beteiligen. Über was wir aber natürlich sprechen können, ist Brignone gegen Vlhova, wie es da nämlich aussieht. Und da haben wir jetzt eine Lücke, die 160 Punkte fast schon beträgt. Das ist nicht wenig. Vor allen Dingen, wenn dann so Dinge passieren wie heute, also am Sonntag in der Kombination, dass Vlhova da anstatt 80 oder sie war ja auf dem Weg zu 100 Punkten, muss man ehrlich sagen. Mhm. Wenn sie den Slalom runterbringt, gewinnt sie heute die Kombination. Und dann stellt sich diese Konstellation aber wirklich ganz anders dar. Ja? Dann liegen nämlich Brignone und Vlhova in einem Fenster, das sehr, 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 sehr eng beieinander ist. Und so haben wir jetzt aber schon 160 Punkte, wie gesagt, die beide auseinanderliegen. Vlhova, irgendwas scheint ja auch, du hast es angesprochen, nicht so 100% zu stimmen, was jetzt das Knie angeht. Ist auch kein Vorteil. Brignone fliegt nur so durch diese Saison. Also es läuft ihr wirklich alles rein. Und warum soll sie jetzt plötzlich irgendeinen Einbruch erleben? Die Saison geht jetzt noch genau einen Monat. Am 22. März ist Feierabend. Und wo soll jetzt ein kapitaler Einbruch von Brignone herkommen? Weil sie ja heute auch wieder gezeigt hat, dass sie selbst im Slalom ordentlich fährt und dass sie dann im Speed-Bereich einfach auch wunderbar zurechtkommt mit einem vierten Platz, den sie da hinlegt, mit einem tollen Super-G, den sie heute gefahren ist. Also die Optionen, vorausgesetzt, Schifrin kommt wirklich nicht zurück. Wir reden jetzt nur über Brignone gegen Vlhová. Und da sehe ich den Vorteil momentan eigentlich deutlich bei Brignone. Gehen wir vielleicht kurz den Kalender durch. Wir sind jetzt dann am nächsten Woche in La Tui in Italien. Da wird ein Super-G gefahren, da wird wieder eine Kombination gefahren. Ja, wir wissen, Vlhová kann jetzt auch Speed fahren und sie hätte heute auch in der Kombination riesen Chancen gehabt, das Ding zu gewinnen.
Aber vor allem hat sie da ja der 120 Punkte liegen lassen. Nicht? 100 für ihren Sieg und 20 für die Platzierung, die Brignone dann eben nicht macht. Das sind eigentlich 120 Punkte, die sie da jetzt mit diesem Einviertler verloren hat. Ja.
Das kann das Rennen gewesen sein, das am Ende den Gesamtweltcup entscheidet. Also, oder der das Duell Brignone-Vlhová entscheidet, worum es dann geht, werden wir sehen. Aber du sagst es, 120 Punkte ist zu so einer Phase der Saison, wir sind jetzt wirklich in den letzten Zügen mehr oder weniger, kann das entscheidend sein. Mhm. Und in La Tui, Super-G, alpine Kombination, sehe ich die Vorteile bei Brignone in der Gesamtrechnung. Dann, okay, sind wir in Oftaschwang, da haben wir einen Riesenslalom. Da sehe ich sogar leichte Vorteile bei Brignone. Mhm. Ja, dann haben wir ein Slalom, da natürlich klare Vorteile bei Vlhová, aber da wird sie dann, wenn alles so ein bisschen nach Plan läuft und Brignone keine großen Aussätze hat, die sie noch nicht hatte, dann steht sie bei diesem Slalom in Oftaschwang unter einem unfassbaren Druck, dieses Ding zu gewinnen. Und es kommt noch Ore, da haben wir auch einen Slalom, da haben wir ein Parallelevent und da haben wir einen Riesenslalom. Da sehe ich leichte Vorteile in Richtung Vlhová. Oder sogar relativ, also Slalom und Parallel kann sie halt schon gut. Ja, ja. Gerade weil es ein Parallel-Slalom ist und kein Parallel-Riesenslalom.
Wenn es nicht wieder Würfeln ist beim Parallelrennen.
Ja gut, okay, das ist immer möglich. Ja. Und gut, dann haben wir noch das Saisonfinale, wo wir alles mit dabei haben. Mhm. Und da wird nicht entschieden sein bis Cortina. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also selbst wenn Schifrin jetzt zurückkäme, wäre das Ding nicht entschieden. Auch nicht zugunsten Schifrins bis Cortina. Also wird eine spannende Geschichte, aber so das Momentum, das man im Sport ja immer gerne bedient und auch so ein bisschen der Blick auf den Kalender und der Vorsprung von 160 Punkten lässt mich so ein bisschen, nur der Kalender, okay, da vielleicht sogar ausgeglichen, wenn Vlhová ihre Slaloms runterbringt, aber die zwei anderen Faktoren sprechen halt für Brignone und deswegen, wenn man jetzt 2-1 oder 2,5-1 Faktoren benennen will, die sprechen halt für Brignone. Und du, es wäre verdient. Und klar, kann man immer sagen, so ja, die Schifrin war ja nicht da, aber ich habe es eingangs gesagt, kommt im Sport vor und man muss dann auch da sein und liefern. Und die Bilanzen von Brignone sind überragend und sie macht es sehr, sehr gut und sehr konstant und beständig. Und das hat ihr vor der Saison in dieser Dimension auch keiner zugetraut. Ich auch nicht.
Absolut, ja. Da haben wir ja lange nur an ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen geglaubt. Unglaublich, wie die Federica Brignone da alles fährt und dass sie nicht müde wird. Ich bin echt gespannt, wer da jetzt wirklich in diesem letzten Monat noch die größten Restkörner hat, was die Ausdauer belangt. Noch kurz zum Rennen am Sonntag, zu dieser Kombination. Ich finde ja, ich werde nach wie vor nicht warm mit dem Rennen, mit dem Wettbewerb, mit dieser Disziplin. Das ist einerseits schon deshalb der Fall, weil wir wieder nur 37 Starterinnen gehabt haben. Wir haben da, der Idealfall wäre doch, dass man mindestens die besten 20 Abfahrerinnen am Start haben und mindestens die besten 20 Slalomläuferinnen am Start haben. Jetzt lasse ich es mal schon einreden, dass die Slalom-Spezialistinnen da nicht hinfahren für ein Rennen, weil davor nur zwei Abfahrten sind. Aber du siehst ja dann auch diese ganzen Abfahrtsspezialistinnen nicht restlos dann noch diese Kombination fahren. Das ist halt einfach schade und dann hat man sogar ja, irgendwelche No-Names, sage ich jetzt mal, fast sogar in den ersten 20 drinnen, in den vermeintlichen zwei Top-Startgruppen. Das ist so schade. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mehr Rennen in dieser Disziplin sehen, dass es einfach auch noch in gewissermaßen wichtiger wird, was den Gesamtweltcup betrifft, was einfach auch Medienpräsenz betrifft. Ja, weil sonst, wir haben da wieder relativ große Zeitabstände. Ich find's nach wie vor sehr schade und schwierig.
Also Felix Neureuther hat gesagt, es ist dann so, wenn er sich den Slalom anschaut, wie wenn man, also er sagt, 4 bis 5 Damen können wirklich diese Kombination. Also die, da macht es Spaß und da sagt er, da ist das Sport auf Spitzenniveau, wenn man den in Super-G und in Kombination mit Slalom zuschaut. Mhm. Und er sagt, das ist dann, wenn du die Speed-Spezialisten dann den Slalom darunter schickst, das ist wie wenn du Brustschwimmer gegen Kraulschwimmer antreten lässt. Mhm. Um mal in der Bildsprache von Felix Neureuther zu sprechen. Und er sagt, für ihn ist es kein Spitzensport. Und er wurde dann von, er ist ja Experte im Ersten, im deutschen Fernsehen, und wurde von Julia Schaaf, der Moderatorin, heute gefragt, wie er das jetzt findet, diese Reformen auch, wie man die Disziplin verändert hat. Und er hat gesagt, also anstatt zu reformieren, so wie es jetzt ausgegangen ist, hätte man es lieber abschaffen sollen. Und das ist mehr als deutlich.
Ja, ich habe da noch die Bilder von der Nina Ortlieb im Kopf, die nach dem Super-G Dritte war und die dann einfach auch gezeigt hat, dass die ist Profi-Skifahrerin und man sieht halt einfach massiv, dass die eben Probleme hat, diesen Slalom zu fahren, weil es einfach heftig ist und sehr schwer ist und dieser Hang einfach auch, was den Slalom betrifft, dann wirklich nicht leicht zu fahren ist. Es sieht dann halt auch nicht gut aus und das meint er dann ja auch, der Felix Neureuther, wenn er sagt, ja, das ist kein guter Sport, der da geboten wird. Ja.
So kriegst du halt auch die, und du sagst ja irgendwie auch zu Recht, ja, wenn man wirklich versuchen will, das Format zu etablieren, braucht es halt TV-Präsenz, aber ein eingefleischter Skifan, wie wir beide es ja sind, selbst die tun sich schon schwer. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, heute, ich habe ein fantastisches Kartoffelgratin heute zubereitet und ich habe mir das kurze Zeitfenster, das ich zwischen Biathlon, den Biathlon-WM-Wettkämpfen hatte, habe ich halt da mir dann auch in diese Kombination mit reingelegt, weil ich schon wieder wusste, ich habe es zwar akustisch noch laufen lassen, aber ich wusste, du musst halt nicht bei jeder Läuferin vor dem Fernseher sitzen, weil die Zwischenstände, die ich dann immer gehört habe, haben mir gedacht, ja, da bist du hier beim Kartoffelschneiden besser aufgehoben als vor dem Fernseher. Und wenn das selbst eingefleischten Fans wie dir, mir und Felix Neureuther so geht, wie willst du dann ein breiteres Publikum für diese Disziplin gewinnen? Das erschließt sich mir nicht. Mhm. Weil schaut ja keiner zu und sagt so, boah, ist das spannend, die ist jetzt da 4,6 Sekunden zurück. Ach schau, die ist ja trotzdem noch 12. Ja, nee. Geht an vielem vorbei, was man sich, glaube ich, erhofft hat.
Ja, das Problem ist nach wie vor, wie da einfach drüber gesprochen wird. Jede Läuferin sagt, jeder Läufer, das ist ja bei den Herren genauso, sagt, hey, ich bin in der Saison eine halbe Stunde Slalom gefahren und dann keine Ahnung, was das wird. Das ist ja schon wieder so ein grundsätzliches irgendwie Schlechtreden von dieser ganzen Disziplin und so ein bisschen suggerieren, dass da halt eh nichts Gescheites rauskommen wird. Das muss halt einmal aufhören schon. Und mir ist genauso gegangen. Ich habe mir die ersten 6 oder 8 Läuferinnen noch angeschaut, dann war es irgendwie klar, wie wenn die Holländer im Ziel war, die ist dann 5. geworden, da war dann klar, ja, da wird jetzt keine mehr kommen, Piste baut ab, das ist Nicht gut. Nicht
nein.
Gut, glaube ich.
Nein, ja. Nein. Aber das Kartoffelgratin war super.
Sehr gut. Sehr
immerhin
sehr
etwas. Gut. Immerhin etwas.
Let's end on a positive note, yes. Nämlich Franziska Kritsch, die ist Zweite geworden. Ihr bestes Karriereresultat, 92 Hundertstel haben mir gefehlt auf Brignone, aber sie hat den zweitbesten Slalom hingezaubert und ist eben schon im Super-G richtig gut gefahren. Die hat die beiden Abfahrten davor mitgenommen in Crans-Montana, war dort jeweils nicht in den Spitzenplätzen, waren ihre ersten, einer ihrer ersten Abfahrten überhaupt und hat dann aber wirklich sich sehr konzentriert auf diesen Super-G, ist dort Fünfte gewesen nach dem Super-G und hat dann, ja, wie gesagt, den zweiten Platz eingefahren, das zweite Podest in ihrer Karriere, das zweite Mal in dieser Saison, das erste Mal war es ja in einem Parallelrennen, das heißt, es ist jetzt auch eine unterschiedliche Disziplin, das freut sie nochmal ganz besonders und wir haben auch eine Reaktion von ihr nach diesem zweiten Platz von Crans-Montana.
And it's my first podium in the Alpine Combination. It's pretty awesome because I had more focus on the technical disciplines this season, and yeah, just now I did step by step some super G training, and yeah, I was pretty excited to ski the Alpine Combination today, and that I feel so good in the super G was amazing, and I think it was also good to be in fifth position because I had a good slope also in the slalom and could ski my own line also in the slalom, and it was, yeah, really amazing. I mean, through the warm temperatures, it was amazing work from the staff and also amazing from all the volunteers. The slope was pretty in a good shape because with 10 degrees it was so heavy to do a good work on the slope and to get a good slope. So thank you so much.
Franziska Kritsch landet also auf Platz 2. Esther Ledezka ist Dritte geworden. Der Rückstand schon 1,82 Sekunden. Gut, Tobias, ich würde sagen, das war's für dieses Weltcup-Wochenende in Crans-Montana. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über Japan. Zum ersten Mal seit 4 Jahren wurden wieder Weltcuprennen in Naiba ausgetragen. Ich habe mich jetzt auf diese Bezeichnung geeinigt. Ich habe da übers ganze Wochenende die kuriosesten Bezeichnungen Yuzawa, Naiba, Niigata, alles Mögliche gelesen. Niigata ist die Präfektur, in der gefahren wurde. Yuzawa, so heißt das Dorf. Und Naiba, so heißt das, ja, das Skiresort. Deswegen habe ich mich jetzt aufs Kleinste geeinigt und sage jetzt Naiba. Dort haben wir einen Riesenslalom gesehen am Samstag. Ja, grundsätzlich zu diesem ganzen Asientrip muss man natürlich sagen, eigentlich wären auch Rennen in China geplant gewesen. Der Coronavirus hat diese unmöglich gemacht. War dann natürlich noch gewissermaßen ein Thema. Zum Beispiel hat der ÖSV extra noch eine zusätzliche Ärztin mitgenommen für dieses Wochenende, um sich da auch wirklich sozusagen abzusichern, was das den Coronavirus betrifft. Aber dann konnte relativ normal, sage ich jetzt einmal, gefahren werden. Das Problem war extrem warme Temperaturen im zweistelligen Bereich auch. Es war sehr schwierig im Vorfeld schon zu trainieren dort und dann, ja, waren die Bedingungen, man hat gesehen im Riesenslalom, es war zum Teil schon eine braune Piste, es war wirklich, ja, durchgeboxt dieses Rennen eigentlich und ja, am Samstag haben wir einen Überraschungssieger gesehen, nämlich Filip Subcic, der Kroate, hat sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Er hat das gewonnen vor Marco Odermatt und Tommy Ford. Filip Subcic, es ist überhaupt der erste Kroate, der einen Riesenslalom im Weltcup gewinnen konnte. Das war der erste kroatische Sieg seit 7 Jahren, seit dem großen Ivica Kostelic, der hat damals für den letzten kroatischen Sieg gesorgt. Und Filip Subcic, ja, das ist einer, der sich wirklich in dieser Saison im Riesenslalom zu einem Topläufer etabliert hat. Er war ja schon in Adelboden auf dem Podest, hat ein weiteres Mal das Podest knapp verpasst und hat jetzt diese Gunst der Stunde genutzt bei diesen Bedingungen, wo man wirklich auch sagen muss, im zweiten Durchgang ja, ließ die Piste immer, immer mehr nach. Er konnte dann eben diese Laufbestzeit hinknallen und hat sich dort wirklich von Platz 12 noch verbessert und hat seinen ersten Weltcup-Sieg eingefahren. Wir haben jetzt ein längeres Statement von Filip Subcic, wo er ein bisschen über sich selber redet, ein bisschen aber auch über auf die Bedingungen in Japan eingeht und ja, wie er getüftelt hat und so dann immer bessere Resultate eingefahren hat.
I'm really happy about it. I mean, the dream come true. I was always hoping to win World Cup race in GS, and today I did it. It was a really tough race, really difficult conditions. First run was the snow was not the same. First run was like sugar snow, and the salt was not so good working with the snow, I think. And the second run was the snow was a little bit wet, so the salt was working. And in the first run, I didn't get so much response from the skis, but I ski good. And yeah, finally on the top. I knew that I can win this race. Not today, maybe not today, but this season, because I was skiing all the time really good. I mean, we change a little bit some things with equipment, with bindings, with boots. And last year I was struggling. I didn't find the right boots, right skis, and I had some problems. And this year I was testing all summer every day in a lot of conditions. And we find the right equipment. The skiing was good, and yeah, now everything is working. They've been supporting me, my family, since I was a little child. I mean, my mother was a skier in our ex country Yugoslavia, and she taught me how to ski. So I've been racing for 21 years. I mean, and yeah. The family, my coach Marco Schumann, he's working with me since the first year junior, so it's our 11th season. And yeah, everybody who is supporting me. And yeah, I think it means a lot. We are a young team, especially we are good in slalom. We have four or five really good skiers. This year, the guys, they had a little bit problems in the January, when the most of slaloms were, but they are working really hard. They are really good on the training, so hopefully tomorrow we can show how good we really are.
Ja, Filip Subcic, also der Slalom wurde dann natürlich am Sonntag abgeblasen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da war ja der Sturm, der Wind, der schon am Samstag auch ein Thema war, ja, dann so schlimm, dass an ein Rennen eigentlich nicht zu denken war. Der Slalom wurde also abgesagt. Für alle Slalom-Spezialisten natürlich auch, also dieser lange Weg, diese lange Anreise, völlig umsonst. Filip Subcic, der hat gewonnen vor Marco Odermatt. 74 Hundertstel haben dem Schweizer gefehlt, und es war ja sein erstes Top-Resultat nach der Verletzung, die er sich da in Alta Badia zugezogen hat. Dann hat er mehrere Wochen pausieren müssen, und jetzt hat er also wieder den Sprung aufs Podest geschafft. Und Marco Odermatt, das war eigentlich so ziemlich der Einzige, der eine Top-Platzierung aus dem ersten Lauf so noch halbwegs halten könnte. Er war Dritter nach dem ersten Durchgang, und ja, mit der 18. besten Laufzeit im zweiten Lauf hat er sich dann sogar noch auf Platz 2 verbessern können. Marco Odermatt, auch von ihm haben wir ein Statement, und er hat sogar zugegeben oder bekannt gegeben, dass er in demnächst noch eine weitere Disziplin fahren will.
Yeah, if everything going well, I will try to do the combine in Hinterstoder, then you will see my slalom skills. Little bit is the right word, I guess. There were two or three days this season on slalom skis, so I prefer the speed disciplines and the GS, of course, but I will try my best.
Marco Odermatt, der Zweitplatzierte vom Riesenslalom von Naeba, der also in Zukunft auch in der alpinen Kombination an den Start gehen wird. Tobias, was bedeutet denn jetzt dieses Rennen, dieser Riesenslalom für den Gesamtweltcup? Wir haben nämlich jetzt in den ersten drei, ja, eigentlich keinen Namen gehört, der für diesen Gesamtweltcup in Frage kommen würde.
Und eigentlich hätten wir da die Namen Christoffersen und Panthiro hören müssen. Mhm. Wir wissen, Alexander Ormod Kilde führt die Gesamtwertung an. Und zwar vor Henry Christoffersen und dann schon mit einem nicht mehr ganz so kleinen Vorsprung auf Alexis Panthiro. Und vor allen Dingen, Panthiro hätte hier ein Zeichen setzen müssen, ist ihm aber total misslungen mit dem 15. Mhm. Platz, weil nämlich Henry Christoffersen Fünfter dann geworden ist und Alexander Ormod Kilde Sechster geworden ist. Also der macht seine Ansprüche auf den Gesamtweltcup immer mehr deutlich, weil er in Riesenslaloms inzwischen auch konstant da performt. Und auch das waren jetzt nicht nur die Bedingungen bei ihm, sondern im Mai, er war Achter nach dem ersten Durchgang und es hatten alle brutal schwer in dem zweiten Durchgang, du hast es geschildert, und er hat es so runtergezogen, dass er da Sechster wird und kaum auf Christoffersen Punkte verliert. Und ja, Kollege Panthiro muss sich jetzt langsam was einfallen lassen, weil, und das war natürlich der Grund, warum da wirklich alle Top-Player aus dem Gesamtweltcup dann auch diesen Trip nach Japan, der ja wirklich absurd ist, noch viel mehr dadurch, dass das zweite Rennen der Slalom dann abgesagt wurde am Sonntag. Und deswegen sind die natürlich alle nach Japan gefahren, um da entsprechend zu punkten. Und gerade Panthiro und Christoffersen auch schon mit großem Fokus dann auf den Slalom, in dem Kilde halt bei Weitem nicht die Performance abliefern kann, die er in einem, ich weiß gar nicht, der wäre wahrscheinlich schon gefahren, oder? Den Slalom, auf gut Glück. Ich habe die Startliste nicht gesehen.
Kilde, meinst du?
Ja.
Nein, der wäre nicht,
gefahren. Na ja, gut, siehst du mal. Und dann haben die natürlich sich die Option auch offen gehalten, hey, hier machen wir jetzt so viele Punkte auf Kilde gut. Und ja, jetzt ist der ausgefallen, jetzt steht Panthiro mit seinem 15. Platz da und das ist natürlich sehr bitter für ihn, weil so langsam schwimmen die Fälle davon. Also Kilde 1022 Punkte, die er hat. Dann Christoffersen 948 Punkte und Panthiro ist bei 898 Punkten. Mhm. Also wir sind jetzt schon 50 Punkte auf Christoffersen von Panthiros Seite aus und wir sind jetzt über 100 Punkte. Wir sind bei 124 Punkten.
Sehr gut.
Die auf Kilde fehlen. Und ja, schauen wir auf den Kalender. Wir haben es letzte Woche schon, sind wir es durchgegangen. Wir haben jetzt in Hinterstoder, richtig ausgesprochen?
Mhm, genau.
Danke. Hinterstoder haben wir jetzt einen Riesenslalom, okay. Aber Kilde zeigt ja, dass er das auch kann. Dann haben wir Super-G, das kann Panthiro durchaus auch, und zwar auf hohem Niveau, hat er schon gezeigt. Und dann haben wir alpine Kombination. Also da muss Christoffersen eher aufpassen an diesem Wochenende, dass er da nicht auf Panthiro und auf Kilde viele Punkte verliert.
Dann und im Vergleich zum Rest von der Saison hat er ja gemeint, dass er die alpine Kombination natürlich in Hinterstoder schon fahren will. Also das ist einmal grundsätzlich der Plan, ja.
Christoffersen meinst du?
Genau,
Christoffersen. Ja. Ja gut, es wäre fahrlässig, wenn er das nicht tun würde. Ja? Mhm. Weil dann haben wir nämlich Kvitfjell und da haben wir zweimal Abfahrt und einmal Super-G. Also ganz klarer Vorteil für Kilde. Und weil Abfahrt, ja gut, okay, Christoffersen nicht, Panthiro, okay, da kann der schon ein paar Punkte holen, aber da kann er die Wertung nicht auf den Kopf stellen. Und dann haben wir Kranjska-Gora, da ist dann Riesenslalom und Slalom. Und ja, was machen wir jetzt mit dem ausgefallenen Slalom in Japan? Mhm. Eigentlich, es gibt ja nur Kranjska-Gora als Option, dieses Ding nachzuholen, weil in Hinterstoder werden die keine Slalompiste aufbauen, nur für dieses eine Rennen. Wenn jetzt ein Österreicher da noch mitfahren würde, dann wird der Schröcksnagel, würde die Slalomstangen da selber reinstecken. Ja, aber
Aber da,
du verstehst den Schmäh.
Ja, da können wir jetzt auch davon ausgehen, dass der französische Verband natürlich in Kranjska-Gora schon ein paar Mal angerufen hat mittlerweile.
Ja, das glaube ich auch.
Und meint, hey, Burschen, Mädels, wie schaut's aus? Wollt ihr nicht das, noch ein Rennen haben?
Ja. Das glaube ich auch.
Ja. Eben, weil es ist die einzige Option. Nicht?
Einzige Option.
Schon in Hinterstoder ein volles Wochenende in Quittfeld sowieso. Das ist der einzige Termin, der möglich wäre. Ja. Mhm. Und
weil
es wäre...
Saisonfinale fährst du ja nicht zwei Slaloms der Herren. Der ist ja so vollgepackt mit 16. bis 22. März, da hast du überhaupt keine Luft.
Die Frage ist dem norwegischen Skiverband, ist es dem wurscht, nicht? Ob der Kilde jetzt das wird oder der Christoffersen? Weil wir müssen natürlich schon sagen, es wäre ein Vorteil für Christoffersen. Der Slalom ist die einzige Disziplin, die Kilde nicht fährt oder nicht fahren kann oder will. Das wäre natürlich ein Vorteil für Christoffersen, wenn man dieses Rennen doch hätte. Ja, wäre eigentlich auch spannend zu wissen, was will der norwegische Skiverband eigentlich?
Wollen also was da intern passiert. Der norwegische Skiverband wird sich da nicht auf eine Seite schlagen. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber also wenn die da ein Mitspracherecht haben, und das werden sie auf einem gewissen Weg haben, weiß ich nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Also Team Kilde sagt nein. Team Christoffersen sagt ja. Letztlich, also wenn er rational denkt, der norwegische Skiverband, dann sagt er eigentlich nein eher. Weil Panthiro kann halt so die Punkte, er liegt ja auf Platz 3 und Panthiro kann in diesem Slalom keine Punkte auf Christoffersen gut machen und schon keine Punkte gut machen auf Kilde.
Mhm. Ja.
Also rational gedacht müsste er nein sagen, aber
wäre die logische Entscheidung wahrscheinlich.
Das ist eine sehr große Spekulationsblase. Warten wir es ab, aber es ist natürlich ein Faktor, der da schon reinspielen kann. Und wenn diese Option wegfällt, dieser Slalom wegfällt, dann hätten wir ja wirklich nur noch zwei Slaloms in dieser Saison. Und dann sehe ich nicht, wie Christoffersen... fällt es mir schwer, an einen Gesamtweltcup-Sieg von Henrik Christoffersen zu glauben. Weil Kilde ja auch, wir haben es über Brignone gesagt, Kilde ist ja auch super drauf. Er gewinnt jetzt sein erstes Rennen, letzte Woche, haut jetzt den 6. raus im Riesenslalom. Der Mann ist top in Form. Und wo soll es jetzt herkommen, dass er jetzt einbricht, wenn er jetzt eigentlich gerade am Höhepunkt ist?
Es wird spannend bleiben, aber es könnte echt so sein. Hey, lass uns das nicht unerwähnt lassen, dass im Riesenslalom-Weltcup, da stehen jetzt noch 3 Rennen an und da ist ja überhaupt auch extrem eng. Du hast den Sankran jetzt, der Erste ist, und innerhalb von 100 Punkten liegen 5 Läufer, Henrik Christoffersen, Philipp Zubcic, Alexis Pentiro und Tommy Ford, die liegen alle innerhalb von 99 Punkten. Also da ist noch extrem eng, auch extrem spannend. Wir haben noch eben einen in Hinterstoder, wir haben einen in Kranjska-Gora und dann einen beim Saisonfinale. Also das wird auch noch ein heißer Kampf um diese kleine Kugel. Ja. Gut, ich würde noch ganz kurz gern etwas zu Österreich sagen, zu diesem Riesenslalom aus ÖSV-Sicht. Adrian Pertl hat sein Riesenslalom-Debüt gegeben, hat aber keine Weltcup-Punkte eingefahren. Marco Schwarz und Roland Leitinger, die zwei sind vor diesem Rennen gleich auf bester Österreicher gewesen in der Riesenslalom-Wertung, irgendwo auf Platz 18, sowas herum, und sind jetzt beide auch ex aequo 13. geworden. Mir hat dieses Zahlenspiel recht gut gefallen, sind also noch immer beide die Nummer 1 im Riesenslalom-Team, aber leider auf recht überschaubarem Niveau, sage ich jetzt einmal. Also mehr als Platz 13 hat dann nicht rausgeschaut bei den Österreichern. Manuel Feller ist noch 21. geworden, hat auch noch Weltcup-Punkte gemacht. Dominik Raschner ist im zweiten Durchgang ausgefallen. Also da bleibt diese Baustelle Riesenslalom auch auf weichen, braunen Pisten bestehen. Roland Leitinger hat die zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang noch gefahren. Wie sehr man das werten kann, er war 25. nach dem ersten Durchgang. Dementsprechend hat er noch eine Top-Piste gehabt. Deswegen war dieser zweite Lauf, dieser zweitbeste zweite Lauf dann noch möglich. Immer wieder kommt ihm einer aus, aber eben, es fehlt noch so die Konstanz von oben bis unten, über zwei Läufe, das, was wir so oft erwähnen, das läuft derzeit einfach noch nicht, vor allem nicht im Riesenslalom aus österreichischer Sicht.
Genau, kurz ja. Die deutsche Geschichte, ganz schnell abgehakt, ein Starter dabei gewesen im Riesenslalom, Schmied Alex, 20. Platz. Ja, kann er mehr, weiß er auch, 23. Laufzeit nach dem ersten Durchgang. Und du hast es angesprochen, Leitinger ist direkt vor, ist zwei vor ihm gefahren, hat die zweitbeste Laufzeit. Dann Adam Zampa aus der Slowakei ist direkt vor dem Schmied Alex gefahren mit der drittbesten Laufzeit. Und er macht dann die 12. Laufzeit, also da ist natürlich mehr drin, er kann mehr, aber auch hier Thema Konstanz, ist einfach nicht gegeben und das muss man jetzt mitnehmen in die neue Saison und hoffen, dass das irgendwann kommt und dann kann es da auch wieder mal Richtung Top 10 gehen. Stefan Luiz hat eine schwere Influenza, wie er selber geschrieben hat, also der ist krankheitsbedingt gar nicht erst nach Japan gefahren und das war die kurze deutsche Analyse.
Ja, Konstanz, fehlende Konstanz. Ob man Japan konstant im Weltcup-Kalender finden
schwierig.
Werden, weiß
schwierig.
Ich nicht. Ja. Vor allem, wenn du dann halt so Großereignisse wieder hast. Jetzt sind ja dann wieder drei Saisons in Folge, wo es ein Großereignis gibt. Wir sind ja dann bei Olympia in China. Vielleicht gibt es da dann davor, danach Rennen in Japan. Aber ja, jedenfalls in der nächsten Saison einmal ist es nicht geplant.
Gut. Also und für ein Techniker-Wochenende, klar, es wäre China gewesen vorher. Und was dann verlegt wurde, aber das wäre ja ein Speed-Wochenende gewesen. Und für ein Techniker-Wochenende darunter zu fahren, den ganzen Tross darunter zu bewegen, immer mit einem Risiko, was im Ski-Alpin einfach mitschwingt und was sich jetzt halt bestätigt hat, dass da ein Rennen auch mal ausfallen kann, finde ich schon den Wahnsinn. Also da muss man sich grundsätzlich mal hinterfragen, ob das Sinn ergibt. Ich bin ein Freund davon, dass auch in Asien gefahren wird, nicht falsch verstehen, weil es ist ein Weltcup, es ist kein Europa, kein Weltcup, nur auf europäischem Boden. Klar, wir haben natürlich die Nordamerika-Rennen und wenn wir noch einen dritten Kontinent haben, der vertreten ist, finde ich das nur positiv. Dann muss man logistisch sich aber mal Gedanken machen, wie und ob das Sinn ergibt. Und im Skispringen haben wir da ja ein ähnliches Phänomen. Da geht dann alles mal für ein Wochenende nach Sapporo zum Springen und alles, zack, fliegt wieder zurück. Und ja, ich weiß es nicht. Also finde ich grundsätzlich, kann man hinterfragen. Und ja, dann kommen so Wochenenden und dann gibt es Leuten, die da meiner Ansicht sind, natürlich auch mehr Nahrung.
Ja. Du, ich finde ja auch schon es bedenklich, dass man für einen Riesenslalom dann nach Beaver Creek fliegt. Ja? Also wenn du jetzt als Techniker siehst.
Genau.
Nicht?
Ja, ja,
ich finde es aber auch schon bedenklich, dass man für ein Wochenende nach Bansko fliegt und danach genau in die andere Richtung, wenn du dir das auf der Karte anschaust, nach Rosa Kutor, was dann, es ist ja nicht so, dass das dann wieder ums Eck ist. Davor fliegt man aber irgendwo nach Kontinentaleuropa. Da könnte man sich schon auch ein bisschen bessere Wege überlegen. Meine Meinung, ja. Genau. Gut, das soll es gewesen sein von den Herren. Noch einmal eine kurze Pause und dann verabschieden wir uns feierlich.
Ja, lieber Lukas, was wir natürlich noch machen müssen, ist den Felix der Woche zu verteilen und wir haben diese Kategorie, das ist ja ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, als Hommage auch an Felix Neureuther den Namen und Felix bedeutet ja auch der Glückliche, also wir verteilen diesen Award hier bei Après-Ski nicht immer nur an die Gewinner und an die sowieso schon ganz oben auf dem Podest stehen, sondern ja an welche, die auch so ein bisschen abseits der Podestplätze ihre Schlagzeilen schreiben und ich habe es gesagt, Felix der Glückliche. Und jetzt, Lukas, hast du eine sehr gute Idee, die ich total unterstütze, wer in dieser Woche den Pokal des Glücklichen bekommt.
Ja, ich würde ihn dem Loïc Méard geben. Er hat ja vor kurzem erst seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, hat gleich eine Kristallkugel sich dafür auch zur Belohnung geholt und ist dann daraufhin Freeriden gegangen. Beim Freeriden hat er sich allerdings eine Schnittwunde im linken Unterschenkel zugezogen. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, diese Schnittwunde, und ich hoffe, sie ist nicht so tragisch, dass er schon bald wieder fahren kann. Aber er musste auf diesen Trip nach Japan verzichten. Und ich bin der Meinung, damit hat er vielleicht sogar Glück im Unglück gehabt, hat sich das nicht angetan, ist keinen Riesenslalom gefahren, der ein bisschen unfair war oder sogar sehr unfair zum Teil, was den Wind betrifft, die Bedingungen betrifft. Den Slalom, den hat es eh nicht gegeben. Ich glaube, damit ist er gar nicht so schlecht gefahren. Ich hoffe, er kann bald wieder fahren. Wie gesagt, ich hoffe, diese Schnittwunde ist jetzt nicht allzu tief und heftig, aber er hat sich mit dieser Aktion beim Freeriden aus meiner Sicht den Felix der Woche verdient.
Ja, und bei so einer Schnittwunde kann ja auch wirklich ganz schnell ganz viel anderes passieren. Also auch da wahrscheinlich Glück im Unglück, weil er scheint ja nicht für den Rest der Saison auszufallen.
Genau, ja, das ist zumindest war mal die Nachricht, dass er einfach nicht nach Japan mitfahren kann. Ja, wie gesagt, hoffentlich schon bald wieder im Weltcup. Nicht so bald im Weltcup leider. Elisabeth Reisinger, die ist schwer gestürzt bei der Abfahrt in Crans-Montana. Man hat sie leider auch wirklich gleich auch in den TV-Bildern oder bei der TV-Übertragung vor Schmerz aufschreien hören. Die Diagnose ist jetzt da, Kreuzbandriss, vorderes Kreuzband gerissen, eine Prellung am Schienbeinkopf. Sie ist noch ganz jung, hat aber schon wirklich zwei heftige Verletzungen gehabt in ihrer Karriere. Jetzt ist es wieder soweit, sie musste da mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Noch direkt von der Unfallstelle sozusagen hat sie sich dann gar nicht mehr wegbewegt. Und wird jetzt demnächst, vielleicht sogar während wir hier aufnehmen, operiert. Ihre Saison ist natürlich vorbei und hoffentlich schafft sie es wieder zurück in den Weltcup-Kader und in den Weltcup. Sie war ja zuletzt erst zweimal sogar beste ÖSV-Läuferinnen in Speedrennen, also wirklich da, wo sie es jetzt endgültig geschafft hätte, in die Spitze, zumindest in die österreichische Spitze, passiert ihr diese blöde Verletzung. Gute Besserung an dieser Stelle, ja. Und zwei kleine Updates noch. Michael Matt hat sich einen Muskelfaserriss an einer Bandscheibe im Rücken in der Wirbelsäule zugezogen. Habe auch nicht gewusst, dass das möglich ist. Beim Abschwingen in Chamonix bei dem Parallelrennen, das da gegeben hat. Da hat sein Start beim Slalom gewackelt. Gut, er ist dann nicht an den Start gegangen, so wie alle anderen auch. Er hofft, dass er da beim nächsten Rennen wieder fit ist. Und noch ÖSV-lastig, aber leider ist es so, Christine Scheier muss ihre Saison beenden. Sie ist ja da zurückgekommen, auch nach einer ewig langen Knieverletzung, und jetzt im Training in Saalbach hat sie nach einem Sprung wieder Schmerzen im Knie verspürt, und dann hat sie sich beraten mit dem Ärzteteam. Es ist gescheiter, sie fährt keine Rennen mehr, und sie wurde vor 15 Monaten, ist das jetzt schon her, am Knie operiert, und leider ist das noch immer nicht ausgestanden, also für sie das Saisonende. Gut, aber Ende ist ein gutes Stichwort. Wir sind, glaube ich, auch am Ende dieser Ausgabe. Tobias, hast du noch ein paar abschließende Worte? Hast du noch ein bisschen anderes Japanisch auch auf Lager?
Nee, ich gehe jetzt Tennis spielen, aber das ist kein Japanisch.
Ja, okay.
Ich lerne es bis zum nächsten Jahr, okay?
Versprochen. Perfekt, bis zum nächsten Weltcuprennen.
Sayonara, Lukas.
Perfekt.
Das, siehst du, da kam dann noch was.
Sehr gut, sehr gut.
Gut, dann, ich muss los, gell?
Perfekt, viel Spaß beim Tennisspielen. Danke. Wir danken fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, schreibt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Abonniert uns auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Wir würden uns sehr freuen, es wird uns sehr motivieren. Bis nächste Woche. Servus bei Regie, der Alpin-Podcast von Ski Online.